Herr Neskowitsch, was genau ist juristisch eine Sicherungsverwahrung?
Die Sicherungsverwahrung ist im deutschen Strafrecht eine freiheitsentziehende, wie wir Juristen sagen, Maßregel der Besserung und Sicherung. Und sie soll dazu dienen, die Allgemeinheit vor gefährlichen Straftätern zu schützen. Im Gegensatz zu der normalen Strafhaft knüpft die Sicherungsverwahrung einzig an die Gefährlichkeit des Straftäters für die Allgemeinheit an. Diese Gefährlichkeit muss im Wege einer Prognose festgestellt werden und sich zuvor in einer besonders schweren Straftat geäußert haben. Und hier liegt das eigentliche Problem, denn wir haben keine Prognosegewissheit. Prognosen sind mit Fehlern behaftet. Richter und Sachverständige sind keine Hellseher. Es gibt dazu ganz zuverlässige Untersuchungen, die davon ausgehen, dass von 20 Fällen lediglich in einem Fall, wo man also eine spätere Rückfälligkeit prognostiziert hat, nur in einem Fall eine solche Rückfälligkeit tatsächlich bei schweren Straftaten eintritt, sodass wir immer wieder wissen müssen in der rechtspolitischen Diskussion, wollen wir jemanden im Vollzug lassen, nur weil wir davon ausgehen, dass er im Verhältnis zu 9 oder 19 anderen eine Straftat wieder begehen wird, wobei dann die 19 anderen, bei denen es nicht geschieht, in Strafhaft auch bleiben, rein vorsorglich. Das heißt also, das Risiko einer Fehlprognose wird 19 anderen Menschen überantwortet und da liegt das große rechtsstaatliche Problem der Sicherungsverwahrung.
Wer entscheidet denn eigentlich über eine solche Maßnahme und wie läuft das Prozedere ab?
Darüber entscheidet das Gericht. Es gibt drei Formen von Sicherungsverwahrung. Die eine Form ist die Sicherungsverwahrung, die gleich beim Urteil verhängt wird. Das ist eigentlich die ursprüngliche Form der Sicherungsverwahrung. Man hat dann im Jahre 2002 eine andere Form der Sicherungsverwahrung eingeführt. Das ist ein Vorbehalt im Urteil. Das Gericht sagt, ich weiß nicht so richtig, ob die Voraussetzungen für die Sicherungsverwahrung erfüllt sein werden. Deswegen behalte ich mir das vor, aber das kann gut sein. Und dann hat man im Jahre 2004 die sogenannte nachträgliche Sicherungsverwahrung eingeführt. Bei der ist es so, dass erst nachträglich im Vollzug sich Anhaltspunkte für eine Gefährlichkeit ergeben und dann soll auf dieser Grundlage die Sicherungsverwahrung nachträglich angeordnet werden.
Aufgrund welcher Kriterien entscheidet denn ein Richter, dass hier eine Sicherungsverwahrung womöglich angebracht sei?
Ich glaube, das Beste ist, wenn man bei der ursprünglichen Sicherungsverwahrung, die gleich im Urteil angeordnet wird, anknüpft. Ich habe ja auf das Prognoserisiko hingewiesen und der Gesetzgeber hat versucht, praktisch an objektiven Kriterien dieses Prognoserisiko einigermaßen zu minimieren. Er hat gesagt, die Straftat, für die der Täter verurteilt wird, die muss von erheblichem Gewicht sein und es muss Vorverurteilung geben und Vorverbüßung. Das heißt also, der Wiederholungscharakter, der muss sich objektiv ausdrücken. Das heißt, der Täter muss schon vor der jetzt aktuellen Straftat, für die er verurteilt wird, muss er schon zweimal für vorsätzliche Straftaten zumindest einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt worden sein. Und er muss wegen einer oder mehrerer dieser Taten bereits 2 Jahre Freiheitsentzug verbüßt haben. Und dann gab es noch eine dritte, Linie, die der Gesetzgeber aufgebaut hat, um das Prognoserisiko zu begrenzen. Das war eine 10-Jahres-Frist. Völlig unabhängig von einer angenommenen Gefährlichkeit musste jemand nach 10 Jahren Sicherungsverwahrung entlassen werden.
Und ein psychologisches Gutachten war nicht vonnöten für dieses Urteil?
Doch, all diese Prognosen mussten immer abgesichert werden durch Sachverständigengutachten. Und es ist allerdings so, dass auch Sachverständige zwar eine gewisse Erfahrung haben, aber sie sind keine Hellseher. Das ist das Problem. Ich bin lange Richter gewesen und habe eben immer wieder erleben und erfahren müssen, dass man in diesem Bereich keine Sicherheit hat, was die Prognosen anbetrifft, weil Menschen sich aus ganz unterschiedlichen Gründen ändern. Das können biografische Ereignisse sein, man lernt den richtigen Partner, die richtige Partnerin kennen. Man hat ein ganz besonders dramatisches Erlebnis, das einen dazu führt, dass man sein Verhalten verändert. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die dazu führen, dass ein Mensch sein Verhalten ändert. Und das kann niemand von uns vorhersehen.
Diese 10-Jahres-Frist für die Sicherungsverwahrung, die wurde 2004 aufgehoben?
Nein, die wurde schon 1998 aufgehoben.
Und theoretisch könnte ein Mensch dann für alle Ewigkeiten, also bis an sein Lebensende, in Sicherungsverwahrung genommen
genauso
werden?
Genauso ist das, weil die Dauer der Sicherungsverwahrung, die ist grundsätzlich jetzt so, dass sie unbefristet ist. Das hat das Bundesverfassungsgericht auch in seiner Entscheidung vom 5. Februar 2004 bestätigt. Allerdings gibt es regelmäßige Prüfungsfristen, mindestens alle 2 Jahre, beginnt also mit dem ersten Tag der Unterbringung, muss geprüft werden, ob weiterhin die Gefahr besteht, dass der Täter außerhalb des Vollzugs rechtswidrige Taten begehen wird.
Besteht eigentlich bei solchen Gutachten nicht die Gefahr, dass der Gutachter im Zweifel gegen den Sicherungsverwahrten entscheidet, einfach weil er Angst haben muss, wenn der rauskommt und dann was macht, dann bin ich dran?
Diese Befürchtung liegt sicherlich nahe. Ich sagte das ja bereits, also ich habe in den 27 Jahren als Richter vielfältig mit Gutachtern, insbesondere auch mit psychologischen und psychiatrischen Gutachtern zu tun gehabt. Und dort, wo es um Prognosen geht, wo man also das zukünftige Verhalten von Menschen beurteilen soll, ist das letztlich ein Griff ins Dunkle. Man kann natürlich in dieser Sachlage, wir sind alle Menschen, nicht ausschließen, dass ein Gutachter sagt, wenn ich 10-mal richtig gelegen habe und jemand bleibt jetzt drin, in dem einen Fall, wo ich jetzt zu dem Ergebnis komme, die Gefährlichkeit liegt nicht vor, und dann passiert was, dann wird man deswegen gescholten und vielleicht auch schwer angegriffen, sodass man vielleicht im Zweifel sagt, lieber drin bleiben als draußen, weil dann für einen das persönliche Rückgriffsrisiko, zumindest ein öffentliches Kritikrisiko, dadurch nicht mehr besteht. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Richter. Auch das ist ein großes Problem der Sicherungsverwahrung.
Wie vollzieht sich denn jetzt eigentlich Sicherungsverwahrung?
Also man muss sich das so vorstellen, auch das ist ein großes Problem. Von dem Ansatz her soll die Sicherungsverwahrung ja keine Strafe sein. Und sie soll ja eigentlich nur die Öffentlichkeit vor angenommen gefährlichen Tätern schützen. Das liegt es eigentlich nahe, dass die ganzen Einschränkungen, die der Strafvollzug mit sich bringt, normalerweise dort nicht stattfinden. Dennoch ist es so, dass heute der Strafvollzug weitgehend angepasst ist an den Strafvollzug für Straftäter. Es gibt also bestimmte Ausnahmen, bestimmte Erleichterungen im Strafvollzugsgesetz. Also der Gefangene, der sich in der Sicherungsverwahrung befindet, darf eigene Kleidung, Wäsche und eigenes Bettzeug benutzen. Bei der Ausgestaltung der Hafträume und auch bei der Durchführung von Betreuungsmaßnahmen soll auf seine persönlichen Bedürfnisse Rücksicht genommen werden. Es gibt also auch im Bereich des Urlaubs, des Sonderurlaubs besondere Vergünstigungen, aber die sind vergleichsweise gering, marginal. Im Wesentlichen wird derjenige, der sich in Sicherungsverwahrung befindet, genauso behandelt wie jemand, der sich in Strafhaft befindet.
Wo findet die Sicherungsverwahrung statt? Auch in den Gefängnissen?
Findet auch in den Gefängnissen statt, ja.
Herr Neskovic, in der Regel sind das ja, wie Sie haben es ja eben schon gesagt, Menschen mit sehr schweren Verbrechen, die sehr schwere Verbrechen begangen haben. Wie vollzieht sich denn heutzutage der Knastalltag? Ist der Gefängnisvollzug Ihrer Meinung nach genügend auf die Resozialisierung ausgerichtet?
Nein, das ist ja leider nicht. Man hat Anfang der 70er Jahre ein neues Strafvollzugsgesetz geschaffen, das konsequent darauf ausgerichtet ist, die Resozialisierung der Menschen zu betreiben. Das ist im Übrigen der größte Schutz der Allgemeinheit, wenn man die Defizite aufbaut, die Defizite beseitigt, die ursprünglich zur Straftat geführt haben, in einer umfassenden gründlichen Analyse. Dann kann man die Allgemeinheit schützen. Das Bundesverfassungsgericht hat auch die Resozialisierung als verfassungsfest beschrieben. Das heißt also, jeder Mensch hat den Anspruch auf Resozialisierung, auf Wiedereingliederung, und die Gesellschaft muss entsprechende Mittel dafür aufwenden. Das ist also nicht nur eine Idee und Vorstellung der Rationalität, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, indem man die Menschen im Vollzug entsprechend therapiert, behandelt, sodass sie in der Lage sind, keine Straftaten mehr zu begehen, sondern das ist auch eine Forderung unserer Verfassung, und an dieser Forderung kommen wir nicht vorbei. Die können wir nicht abschaffen, weil sie nach unserer Verfassung unabänderlich ist.
Aber die Praxis sieht Ihrer Meinung nach nicht so gut aus.
Nein, die Praxis hat sich weit von diesen Anforderungen im Gesetz erfüllt, weil natürlich in der Zeit knapper Kassen niemand Interesse hat, Geld in den Vollzug zu stecken, weil damit kann man politisch keine Meriten erwerben. Und der Umstand, dass das eigentlich politisch klug ist, weil es den Menschen hilft, nämlich nicht nur den Straftätern, sondern vor allen Dingen auch möglichen Opfern, Das ist ja in den Köpfen der meisten Menschen nicht verankert. Und diese eigentlich vernünftige Politik, die wird deswegen auch nicht betrieben, weil sie eben Geld kostet. Geld, von dem man meint, das habe man nicht. Das ist viel zu kurz gedacht, aber das ist die Realität. Und die eigentliche Revolution im Strafvollzug wäre die schlichte Anwendung des vorhandenen gesetzlichen Instrumentariums.
Was halten Sie eigentlich in diesem Kontext von der Idee der Privatisierung der Gefängnisse, wie wir das in den USA haben?
Davon halte ich überhaupt nichts, weil dann wird dieser Druck, also das Ganze jetzt also zu kommerzialisieren, also das Ganze auf Profit auszurichten, der wird ja noch mehr zunehmen, der wird noch mehr, noch weniger Geld reinfließen und da wird dieser Vollzug ein reiner Verwahrvollzug sein und irgendwann müssen die Leute rauskommen, so sieht das unsere Rechtsordnung vor und dann haben sie keine Form der Vorbereitung, keine Form einer Therapie, einer Behandlung, die geeignet wäre, sie vor zukünftigen Straftaten abzuhalten. Also das halte ich für hochgefährlich und dem muss man energisch entgegentreten.
Was genau hat nun der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Sachen Sicherungsverwahrung geurteilt?
Zunächst hat der Europäische Menschengerichtshof eigentlich darüber entschieden, ob jemand, der sich in Sicherungsverwahrung befindet und für den zum Zeitpunkt seiner Verurteilung noch die ursprüngliche 10-Jahres-Frist galt, dass jemand nachträglich, ich sag mal, dieser Rechtsstatus nicht genommen werden kann. Denn die Fälle, die zurzeit die Öffentlichkeit bewegen, sind solche Fälle, wo die Täter zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung noch davon ausgehen konnten, weil das damals die Gesetzeslage war, zum Zeitpunkt ihrer Verurteilung, dass die Sicherungsverwahrung maximal 10 Jahre dauert. Dieser Rechtszustand ist nachträglich geändert worden und das hat der Europäische Menschengerichtshof als menschenrechtswidrig angesehen.
Ein Urteil zur Sicherungsverwahrung an sich ist noch ausstehend, nicht?
Ja, es gibt noch mehrere Verfahren, die ausstehen. Der Europäische Menschengerichtshof hat sich auch nur mit diesem Sachverhalt befasst. Zum Beispiel hat er sich nicht ausdrücklich mit der nachträglichen Sicherungsverwahrung befasst. Nur wenn man die Entscheidung liest und wenn man sieht, woran der Europäische Menschengerichtshof anknüpft, dann weiß man, dass die nachträgliche Sicherungsverwahrung beim Europäischen Menschengerichtshof, wenn jetzt eine Entscheidung ausdrücklich zu diesem Bereich kommt, nicht standhalten wird, weil der Europäische Menschengerichtshof gesagt hat, in dem Strafurteil selbst müssen die Grundlagen geschaffen werden für eine Sicherungsverwahrung. Also die bei Urteilsfassung angeordnete Sicherungsverwahrung, die ist möglich, aber nicht die nachträgliche, weil es dort keinen, wie die Juristen sagen, Kausalzusammenhang mehr mit der Straftat und der späteren Festlegung der Freiheitsentziehung besteht.
Ja, Sie haben es gesagt, aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sind nun einige Menschen aus der Sicherungsverwahrung freigelassen worden. 3 von ihnen sind zu uns nach Marburg gezogen, 2 in den Stadtteil Stadtwald. Einer von ihnen ist wegen versuchten Raubmordes verurteilt worden, der andere wegen Missbrauch einer 12-Jährigen. Seitdem herrscht Ausnahmezustand in diesem Stadtteil. Kinder dürfen nicht mehr alleine auf die Straße oder in den angrenzenden Wald. Der stellvertretende Ortsvorsteher Matthias Simon sagt, wir sind jetzt gefangen mit unseren Familien. Die Angst geht um in diesem Stadtteil. Herr Neskowitsch, wir machen Sie jetzt kurzerhand mal zu einem Lokalpolitiker Marburgs. Was würden Sie den Leuten sagen?
Also durch schlichte Feststellung können Sie mich naturgemäß nicht zum Lokalpolitiker machen.
Ich bin da sprach der Richter.
Ich werde mich auch natürlich nicht in eine solche Rolle begeben, zumal ich weder die Personen kenne, noch im Grunde genommen ihre Lebensläufe und die konkrete Situation. Ich kann aber etwas Grundsätzliches dazu sagen. Es geht hier um Ängste. Diese Ängste sind verständlich. Aber in einer Gesellschaft, in der wir leben, müssen wir auch mit Ängsten Umgang finden. Und wir müssen sehen, ob die Ängste real sind, ob sie eine reale und intensive Entsprechung haben. Ich bin jemand zum Beispiel, der Flugangst hat und wir wissen alle und ich weiß es auch und trotzdem habe ich diese Angst. Das ist ein rein tatsächlich das Risiko, abzustürzen und dabei ums Leben zu kommen, äußerst, äußerst gering ist. Und hier ist es so, dass viele Menschen glauben, weil die schwere Straftaten begangen haben, sie würden sie wieder begehen. Viele vielleicht auch, weil sie sagen, die sind ja auch in dem Sinne nicht behandelt worden. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die etwas anderes belegen und aussagen. Ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass selbst in den Fällen, wo Sachverständige sagen, die sind gefährlich, es nur so ist, dass in einem von 20 Fällen, andere Untersuchungen sagen, in einem von 10 Fällen überhaupt diese Annahme richtig ist. Das ist zwar immer noch ein hohes Risiko, aber es ist nicht so, dass man gleichbedeutend sagen kann, Straftat und jetzt wird er nur irgendeine Gelegenheit nutzen. Man muss sehen, es gibt Straftäter, die aufgrund dieses Urteils des Europäischen Menschengerichtshofes entlassen werden müssen, die teilweise 30 Jahre jetzt schon eingesessen haben. Das heißt, die waren 40 zum Zeitpunkt der Verurteilung, sind jetzt 70. Es liegt auf der Hand, dass dort das Maß der Gefährlichkeit ein ganz anderes ist und man nicht ernsthaft mehr davon ausgehen kann. Und was noch ganz wichtig ist, die Bundesregierung hat 1998, als die Begrenzung von 10 Jahren abgeschafft worden ist, das war im Übrigen die schwarz-gelbe Regierung, also eine Regierung, wie wir sie heute auch haben, die haben damals gesagt, es besteht überhaupt keine Veranlassung, diese 10-Jahres-Frist abzuschaffen, weil sie keinen einzigen Fall kennen, der in der Öffentlichkeit von Bedeutung gewesen ist, wo jemand, der nach den 10 Jahren entlassen worden ist, auch tatsächlich wieder in dem Sinne eine schwere Straftat begangen hat.
Herr Neskowitsch, apropos Bundesregierung, die plant ja in Sachen Sicherungsverwahrung jetzt auch etwas. Was ist das denn?
Ja, das ist auch wieder sehr kompliziert. Man kann dazu sagen, sie wollen die nachträgliche Sicherungsverwahrung für Neufälle abschaffen. Also alles, was, wenn dieses Gesetz in Kraft tritt, dann an Verurteilungen wieder ergeht. In den Fällen ist eine nachträgliche Sicherungsverwahrung nicht möglich. Das liegt daran, dass auch die Gerichte die nachträgliche Sicherungsverwahrung praktisch nicht akzeptiert haben. In 112 Fällen sind letztlich bis zur letzten Instanz nur 12 Fälle überhaupt von den Gerichten akzeptiert worden, obwohl entsprechende Anträge der Staatsanwaltschaften vorlagen. Also diese nachträgliche Sicherungsverwahrung, die soll für Neufälle beseitigt werden. Stattdessen will man die vorbehaltene Sicherungsverwahrung ausweiten. Ich halte das für rechtlich hochproblematisch. Ich glaube, dass diese vorbehaltene Sicherungsverwahrung auch beim Europäischen Menschengerichtshof nicht Bestand haben wird. Zwar hat sie dadurch, dass der Vorbehalt im Urteil zum Ausdruck gebracht wird, eine Verankerung in der ursprünglichen Verurteilung. Aber die eigentliche Entscheidung, also die inhaltlichen Kriterien, ergeben sich später. Sie stehen nicht mehr in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausgangsentscheidung. Und wenn man die Entscheidung des Europäischen Menschengerichtshofs verständlich liest, liegt hier ein großes Problem. Und ich glaube, dass daran diese vorbehaltene Sicherungsverwahrung scheitern wird. Und dann gibt es noch eine dritte Variante der Veränderung, die der Bundesregierung vorschwebt. Man will psychisch gestörte Gewaltverbrecher unterbringen in gesonderten Einrichtungen. Das ist ein Placebo-Gesetz, das ist ein Phantomgesetz, weil wir zurzeit schon bei Personen, die psychisch krank sind und für die Allgemeinheit gefährlich sind, Unterbringungsgesetze der Länder haben, die genau diesen Personenkreis erfassen. Und dafür jetzt noch ein Bundesgesetz zu machen, das zielt einzig darauf ab, die Bevölkerung zu beruhigen, ohne dass damit ein irgendwie gearteter Sicherungsgewinn für die Bevölkerung verbunden ist.
Weil das hier auch öfter eine Diskussion ist, lassen Sie uns das noch einmal festhalten. Also psychisch kranke Gewalttäter, auch nach bestehender Gesetzeslage, werden nicht auf die Allgemeinheit losgelassen.
Nein. Die können nach den Unterbringungsgesetzen der Länder untergebracht werden. Das geschieht auch und das ist völlig unstreitig. Und das ist auch aus der Sicht der Europäischen Menschengerichtskonvention völlig unproblematisch. Dafür gibt es extra eine Bestimmung im Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Herr Neskowitsch, wir bedanken uns sehr herzlich für das Gespräch.
Ja, ich darf mich bei Ihnen auch bedanken.